Liebe Leute, wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, was in den letzten 2-3 Wochen seit dem Super Bowl eigentlich bei den 49ers alles so passiert ist. Wir haben die Team Awards der Saison 2020 thematisiert, also die Spieler, die ihr im Niner Empire Germany gewählt habt. Wir haben pro Award so um die 500 bis 600 Stimmen über die Social Media Kanäle verteilt von euch erhalten. Und am Ende haben wir auch noch so ein bisschen darüber gesprochen, wie der Salary Cap sich denn in der NFL entwickelt hat, wie der sich dieses Jahr bemessen wird. Und wir haben auch noch mal ein bisschen drüber gesprochen am Ende, wie ist denn jetzt die aktuelle Gerüchtesituation eigentlich, die sich ja zum Glück ein bisschen beruhigt hat. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Ausgabe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom NEG Outside Zone Talk. Und wir sind heute zu dritt. Die zweite Person neben mir ist heute Moritz.
Hallo.
Und die dritte Person ist der Thorsten.
Hallo zusammen.
Ich grüße euch. Und seit der letzten Ausgabe gab es ein paar News innerhalb der 49ers. Die letzte Aufnahme war ja so kurz nach dem Super Bowl ungefähr. Und wir haben vorrangig drei Spieler neu unter Vertrag genommen, beziehungsweise wieder unter Vertrag genommen. Das ist unser Longsnapper Tabor Pepper gewesen, der ja ungefähr in der Mitte der Saison nach den Ausfällen unseres vorherigen Longsnappers dann aufs Feld gekommen ist und unauffällig war. Das ist immer gut für einen Longsnapper. Unser zweiter Running Back, wenn man das so sagen möchte, Jeff Wilson hat verlängert. Und für die Tiefe in unserem Wide Receiver Core hat River Crawcraft jetzt auch in dieser Woche endgültig auch offiziell seinen Vertrag unterschrieben. Was ist noch passiert? John Lynch wurde jetzt endlich nach Canton quasi beordert und ist offiziell Inductee in die Hall of Fame. Er hat es ja schon in den letzten Jahren immer wieder probiert gehabt, beziehungsweise war einer der Bewerber. Dieses Jahr hat es endlich geklappt. Nick Bosa und Solomon Thomas sind expected, dass sie auch spielen werden in der kommenden Saison und auch komplett wieder fit werden sollten. Das zumindest hat auch der behandelnde Arzt jetzt noch in den News rund um San Francisco veröffentlicht. Und zumindest wenn man den Social-Media-Accounts von Nick Bosa glauben darf, ist er auch hoch motiviert und klar machen das Sportler auch immer wieder, dass sie sagen, sie kommen noch stärker zurück. Aber ich denke, bei Nick Bosa hat das vielleicht ein bisschen mehr zu bedeuten als bei anderen Spielern. Wer seine Physis und dann vor allen Dingen auch seinen Körper kennt, wie er sich reinhängt, da dürfen wir uns, glaube ich, freuen. Und an seinem Kampfgeist sollte es auf jeden Fall nicht scheitern. Was leider noch bekannt geworden ist, was aber irgendwie auch vorhersehbar war und auch schon während der Saison immer verlautet wurde, ist der Fakt, dass unser Veteran-Cornerback Richard Sherman vor dem Abschied bei den San Francisco 49ers steht. Es gab nochmal Gespräche zwischen ihm und dem Front Office, aber es war für alle Seiten irgendwie klar, dass cap-mäßig das einfach ein zu hoher Betrag sein wird. Und beide Seiten haben sich wohl in die Augen geschaut und gesagt, an dieser Stelle wird das Verhältnis zwischen den 49ers und Richard Sherman beendet. Richtig offiziell wird es natürlich erst, wenn er ein neues Team gefunden hat. Und bleiben wir natürlich gespannt, aber ich denke, da wird es keine Überraschung geben. Ja, Thorsten und Moritz, gibt es noch einen Punkt von euch, von den News, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist oder den ihr besonders wichtig findet?
Ja, ich könnte würde ich noch einen erwähnen, den ich ganz interessant finde. Und zwar ist das unser bisheriger Vice President of Player Personnel, nennt sich das ja Adam Peters, der jetzt zum Assistant General Manager ernannt worden ist oder befördert worden ist. Also praktisch die rechte Hand von Lynch. Finde ich ganz interessant, weil das ja schon immer so hieß, dass Peters da sehr gute Arbeit macht und eigentlich auch schon viel in der Richtung macht und auch er umworben worden ist als GM bei anderen Teams. Deswegen finde ich das auch ganz gut und interessant, dass wir den auch so behalten können. sehr wichtig.
Ja, offiziell spricht man dann immer von der Beförderung, da hast du recht. Und ja, ich denke auch, dass es auf jeden Fall einfach ein Zeichen war von Wertschätzung, was er für die 49ers leistet. Und dass er einfach auch gehalten wird und dass er jetzt nicht in der Offseason vielleicht auch zu einem anderen Team oder zu einer anderen Franchise wechselt. Ja, dann hatten wir jetzt natürlich nach der Saison im Niner Empire Germany auch darüber gesprochen, welche Spieler sich denn besonders verdient gemacht haben in dieser Saison. Und das NEG richtet dann immer in den Social-Media-Kanälen sogenannte Team Awards aus, wo wir nach Position oder nach Gruppen von Positionen einfach mal umfragen, welcher Spieler hat euch am besten gefallen. Und da würden wir gerne mit unserem Rookie Brandon Ayuk anfangen. Der hat nämlich gleich zwei Kategorien gewonnen. Gar nicht mal so unüberraschend die Kategorie Rookie of the Year. Und er ist aber auch gleichzeitig im Niner Empire Germany der Offensive Player of the Year geworden. Was ja nicht selbstverständlich ist, dass das ein Rookie auch schafft. Jetzt kann man natürlich sagen, die Verletzungssituation hat ihm sehr viel Spielzeit gebracht und auch sehr, sehr viele Snaps. Aber auch da muss man sagen, dass das ja nicht unbedingt eine Voraussetzung ist, dass man dann auch diese beiden Awards gewinnt. Und damit ihr es mal alle gehört habt, an jeder dieser Umfragen haben ungefähr 500 bis 600 Personen mit abgestimmt. Über Facebook, über Instagram und über Twitter. Ja, was sagt ihr dazu? Moritz vielleicht? Absolut verdient Brandon Ayuk oder hast du jemand anders zumindest beim Offensive Player of the Year vorne gesehen?
Also ich finde es absolut verdient. Brandon Ayuk war meiner Meinung nach der beste Receiver, den wir auf dem Roster hatten diese Saison. Und vor allen Dingen auch irgendwie gefühlt der beste Receiver, den wir die letzten Jahre je hatten bei uns. Klar, Emmanuel Sanders hatte letztes Jahr einen größeren Impact, auch weil er noch ein bisschen Deebo Samuel unter die Arme genommen hat und mir gezeigt hat, wie das und das geht. Aber mich hat es bei Brandon Ayuk wirklich fasziniert, wie eigentlich er getraffelt worden ist, um ein zweiter Deebo Samuel eigentlich zu sein, der halt viel den Ball, also Yards after Catch hat, also viel den Ball fängt und danach noch Yards macht, was er auch sehr, sehr gut gemacht hat. Grüße geht dabei raus an die Eagles und an die Eagles Germany. Die kennt er bestimmt noch, die ein oder andere Szene. Aber was mich dann auch vor allen Dingen noch überzeugt hat, ist, dass er wirklich so sichere Hände hatte, viele contested, also umstrittene Bälle gefangen hat, sag ich jetzt mal, wenn er 1 gegen 1 tief war gegen einen DB, also einen Safety oder einen Cornerback, hat er dann Bälle gefangen. Also sehr viele Bälle gefangen, vor allen Dingen auch. Das hat mich sehr begeistert. Und sein Route Running war sehr, sehr clean. Also es war, glaube ich, auch das beste Route Running, was wir auf dem Roster hatten. Und ich würde sogar noch sagen, ein Tick besser als Emmanuel Sanders letztes Jahr. Er hat leider halt, weil er nicht alle Spiele gespielt hat, gerade das mit Covid hat, was er verpasst hat, und das erste Spiel mit einem, ich glaube, Hamstring war es, also Beinburger, und noch das ein oder andere Spiel hat er verpasst, hat er leider nicht die 1000 Yards geschafft, die hätte ich ihm sehr, sehr gegönnt, also Receiving Yards. 1000 Purpose Yards, bin ich mir gar nicht sicher, hat er das geschafft, ich weiß es nicht, ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Er hat halt für mich gezeigt, dass er eigentlich, wenn er noch den nächsten Schritt macht, unser Nummer 1 Receiver ist für die Zukunft. Yeah. Von daher absolut verdient.
Ja, ich habe gerade gesehen, er hatte 748 Receiving Yards und 5 Touchdowns und 77 Rushing Yards und 2 Touchdowns. Also 12 Spiele hat er insgesamt gemacht und davon ist er 11-mal gestartet. Also wie du ja schon sagtest, also völlig verdient, finde ich auch. Für mich echt eine Überraschung, ne? Wenn wir an den Draft letztes Jahr denken, wo wir ganz andere Namen auf dem Zettel hatten als Wide Receiver und alle mega enttäuscht waren, oder viele auf jeden Fall. Und ja, Kyle und John Lynch einfach mal so einen Brandon Ayuk rausgezaubert haben und was der Junge drauf hat, hat er dieses Jahr zu Recht bewiesen.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast es gerade schon gesagt, im Draft waren ganz andere Hausnummern quasi, worüber wir auch in diesem Podcast darüber gesprochen haben, wen wir dann vielleicht auch noch viel weiter davor gesehen hatten. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, Brandon Ayuk hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Und er hat ja jetzt doch als auch wirklich zweitbester Rookie-Wide Receiver die Saison abgeschlossen. Justin Jefferson sicherlich nochmal eine Nummer besser gewesen, muss man einfach auch so klar sagen. Aber ich freue mich da drauf. Und wenn Deebo Samuel da wirklich fit sein wird und auch unser George Kittle und das andere, die anderen Receiver bzw. Tight Ends fit sind, dann sind wir da ziemlich gut ausgestattet auf dieser Position auf jeden Fall. Tja, dann war auch noch die Frage nach dem Special Team Player of the Year. Und da war es relativ eindeutig und da kam irgendwie auch nur eine Person quasi, die auf der Liste erschienen ist und die Stimmen bekommen hat, unser Kicker Robbie Gould. Bis auf ein Spiel, wo er mal ein bisschen geschwächelt hat, hat er ja wieder eine sehr stabile Saison gespielt. Und wenn wir uns die Special Teams sonst angucken, war da ja auch wirklich teilweise nicht alles ganz so gut gelaufen. Ich hatte es schon erwähnt, Tibor Pepper wurde ja hat wieder einen neuen Vertrag bekommen, weil er eine gute Restsaison jetzt gespielt hatte, weil unser vorheriger Longsnapper Nelson wirklich ein, zwei katastrophale Spiele hatte. Und solche Leute gewinnen dann so ein Award natürlich nicht.
Ja.
Ja. Achso, sonst nee, Thorsten, du.
Nee, alles gut. Ich wollte auch nur sagen, dass es das Special Team ist immer natürlich schwierig, auch weil es ja, steht nicht so im Vordergrund. Wer steht da im Vordergrund? Das ist eigentlich nur der Kicker. Longsnapper, da achtet kein Mensch drauf, wenn man mal ehrlich ist. Und für mich eine immer noch eine sehr, sehr wichtige Person, die da spielt. Das hat man ja eben gesehen mit Kyle Nelson, wie das auf einmal nach hinten losgehen kann. Da kann ich auch noch mal kurz so sagen, Robbie Gould hat 15 Spiele gespielt, wie gesagt, und hatte bei dem Field Goal eine Quote von 82,6% und von Extrapunkten bei 94,7. Also völlig, völlig okay, würde ich sagen. Also das ist zuverlässig eigentlich für eh und je. Und dass man mal so ein schlechtes Spiel dabei hat, meine Güte, hat man mal passiert.
Gerade in dieser Saison, ne? Wenn man mal zu Justin Jeffersons Team guckt, wie da der Kicker diese Saison performt hat. Ja. Aber nun ja, deswegen denke ich auch, dass, damit können wir weiterhin sehr, sehr zufrieden sein. Und das macht am Ende doch ein bisschen was aus, so, weil das war im Endeffekt auch wirklich der Punkt, muss man ganz ehrlich sagen, der die Minnesota Vikings auch die Playoffs gekostet hat. So, die hatten eine gute Offense, eine Top-Offense. Ich glaube, Top 2 am Ende waren sie sogar. Und hätte der nicht so viele Dinger versemmelt, das wären die Punkte gewesen, die dann zu den Playoffs gereicht hätten.
Definitiv. Und man muss halt auch immer denken, der Positional Value, also der Wert der Position, ist bei einem Kicker dann doch nochmal ein bisschen höher als bei einem Longsnapper. Also einen Longsnapper kann man einfacher mal ersetzen. Wenn wir jetzt die Kicker uns anschauen, da haben wir Robbie Gould einen echten Glücksgriff, weil wir haben jetzt gerade die Zahlen von Thorsten gehört. Danke nochmal für die Zahlen. Aber die Zahlen sagen dir halt nicht alles. Es gibt ein schönes Zitat noch von Marquise Goodwin. Statistiken sind wie Bikinis, die zeigen dir vieles, aber nicht alles. Was sie dir halt eben nicht zeigen, ist, wie performt er, wenn es klatsch ist, also wenn es halt wirklich wichtig ist, dass er jetzt den Kick treffen muss. Und jetzt haben wir zum Beispiel gesehen, unser Kicker, den wir letzte Saison hatten, oh, ich habe jetzt den Namen vergessen, diesen Rookie-Kicker, der Undrafted Free Agent war, der uns dann im Seahawks-Spiel erst 3 von 3 Field Goals reingeballert hat, wo ich gedacht habe, oh, okay, vielleicht wird Robbie Gould gerade da sitzen und sich denken, oh, der nimmt vielleicht dann doch meinen Job ab, verdient aber 5 Millionen weniger. Aber dann hat man in der Overtime gesehen, dass er dann doch so ein bisschen was in der Hose hatte. Also nicht vorne, sondern hinten. Entschuldigung dafür. Und das Field Goal dann, was uns hätte den Sieg gebracht, verkickt hat. Und eben gerade in solchen Situationen, auch wenn es dann in Richtung Playoffs geht oder sogar in den Playoffs ist, ist halt dann ein Elite-Kicker wie Robbie Gould, der dann halt Nerven wie Drahtseile hat, extrem wichtig.
Und die NFL-Statistik der Spieler, die meisten Career-Punkte quasi erzielt haben. Ich glaube, unter den Top 50 sind über 30 Kicker mit in der Liste vorhanden, weil die halt ihre 6 bis 12 Punkte pro Spiel im Schnitt irgendwie doch machen. Ne?
Ja,
ja, die nächste Person, über die wir sprechen bei den Team Awards, ist unser Überraschungs-Cornerback, muss man ja so ganz klar sagen, Jason Verrett. Der hat sowohl die Kategorie gewonnen, die größte Überraschung oder Weiterentwicklung zu haben, als auch die Kategorie des Comeback-Players. Wie schätzt ihr Jason Verrett ein?
Ja, also Jason Verrett ist jetzt als Cornerback so ein bisschen eigentlich schon vor der Saison von vielen uns abgeschrieben gewesen, weil er hat die Saison davor ein Spiel gespielt und da hat er, also eigentlich waren es nur 3 oder 4 Plays, die er gespielt hat in dem Spiel. Und da hat er 2 große Catches zugelassen, wo wir dann alle gesagt haben, ach komm, weg mit dem, der hat es nicht mehr drauf, der ist zu langsam jetzt, der hat einen Schritt verloren in seiner Geschwindigkeit. Und ich glaube, das hat er ein bisschen persönlich genommen und hat dann halt diese Saison gezeigt, dass wenn er gesund ist, immer noch oder wieder ein Top 10, Top 5 Cornerback der NFL ist. Und was mich jetzt halt so ein bisschen noch verwundert hat, ist, dass er eigentlich ja nicht genau in unser Scheme reinpasst. Wir haben ja mit Richard Sherman oder auch in Akello Witherspoon Cornerbacks, die wirklich ziemlich groß gewachsen sind, also 6'3", also 1,91 Meter, so um den Dreh rum, also 1,90 plus minus. Die dann halt auch mehr Zone-Coverage spielen und Press-Coverage. Das heißt, sie spielen oft ein Deep Third, also es gibt Cover 3, drei tiefe Zonen hinten. Und zwei davon werden vom Cornerback getragen, eins dann von Free, beziehungsweise Strong Safety. Und gerade dafür sind halt so ein Richard Sherman da oder auch ein Akilah Witherspoon, die dann halt auch die Länge haben, um nochmal so ein bisschen einen Schritt rauszuholen. Und ich habe eigentlich erwartet, dass deswegen Jason Verrett, weil er eben nicht in dieses Scheme reinpasst, er ist ja nur 5'10 oder 5'11 groß, also 1,75 Meter, 76, 77 so um den Dreh. Also er passt halt eigentlich nicht perfekt in das Scheme rein, aber er hat halt trotzdem, dadurch, dass Robert Saleh das Scheme halt ein bisschen umgestellt hat, sehr gut performt. Er hat halt gerade Man-to-Man-Coverage gegen Top-Receiver wirklich kaum Yards zugelassen im Vergleich zu anderen und hat halt einfach gezeigt, dass er top-notch ist. Also er hat halt absolut keine Schwächen. Er kann gut tacklen sogar, er kann sich gut von einem Block lösen, was halt für einen Receiver von seiner Größe und seiner Statur eigentlich nicht normal ist. Und vor allen Dingen auch nicht für garantiert angesehen werden darf eigentlich, wenn man halt mit 80 Kilo ankommt gegen jemanden, der 110 Kilo wiegt. Und er hat das halt super geleistet und deswegen hoffe ich auch inständig, dass wir ihn für nächstes Jahr oder für die nächsten Jahre halten können und er da vielleicht so ein bisschen einen Team-Friendly Deal mit 5 bis 7, 8 Millionen Dollar im Jahr annehmen wird.
Ja, wie du es gesagt hast, ne? Also ich hatte am Anfang, als er zu uns gekommen ist, habe ich auch gedacht, habe mich eigentlich drauf gefreut, weil ich fand ihn damals schon gut in der einen Saison, die er leider dann nur gespielt hatte. Hab halt gehofft, er bleibt fit. War er dann ja erst auch, hatte dieses Katastrophenspiel, was du gesagt hast. Ja, und dann kam er wirklich wie Phönix aus der Asche. Und ich muss auch sagen, wir sollten echt, weil wir dieses Jahr auf Cornerback, also wenn wir das dieses Jahr nicht adressieren, egal ob Free Agency oder Draft, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt gerade, wenn Sherman auch noch geht. Aber Verrett ist da einer, der, da hoffe ich einfach, und das muss eigentlich ganz oben neben Williams auf der Prio-Liste sein, dass wir Verrett irgendwie, weiß nicht, 3-Jahres-Vertrag oder keine Ahnung, dass wir irgendwie einen teamfreundlichen Vertrag vielleicht hinkriegen. Ganz wichtig in meinen Augen und ganz klar verdient Comeback Player of the Year.
Bei den, ja, und wenn man dann bedenkt, was der diese Saison die 49ers gekostet hat, ist das halt wirklich auch irgendwie, ja, dann vielleicht auch angemessen, ihm zumindest mit einem angemessenen Vertrag auch auszustatten. Ne?
Ja.
Ja. Wobei, ja, eine Sache müssen wir vielleicht noch ein bisschen erwähnen. Er hat jetzt eine Saison gespielt, verletzungsfrei. Ich glaube, er hat aber auch ein oder zwei Spiele verpasst, wegen Covid oder Verletzung, ich weiß es gerade gar nicht. Es ist halt immer noch ein Risiko, weil er hat halt eine große Verletzungshistorie und gerade als Cornerback ist halt auch eine kleine Verletzung gerne mal Karriere beenden. Gerade wenn es so in Sachen wie Achillesferse rangeht oder so, die halt dann doch dich so einen Schritt langsamer machen, den du halt auf Cornerback wirklich brauchst. Im Gegensatz zu anderen Positionen, zum Beispiel in QB, das ist nicht ganz so wichtig, je nach Scheme. Deswegen hoffe ich halt, dass wir auch, wenn wir ihnen einen guten Vertrag geben, der für ihn gut ist, der halt so strukturiert ist, dass wir auch relativ schnell wieder rauskommen, weil wir haben halt nicht die Möglichkeit, dass wir jetzt nochmal irgendwie 8, 9 Millionen Deadcap über die nächsten Jahre hinnehmen können.
Ja, so ein Default. Ist das ein Wink an Default?
Ich wollte es auch gerade sagen, so ein Default-Vertrag möchte ich jetzt auch nicht nochmal haben.
Ich habe es eigentlich gar nicht dran gedacht, aber ja, kann man natürlich machen. Obwohl halt, das ist halt wirklich ein guter Vergleich, weil Default ist halt auch, wenn wir kurz eine Minute Zeit haben, so dieser Spieler, wenn er auf dem Feld ist und hundertprozentig gesund ist, dann ist er vielleicht sogar unser bester Pass-Rusher. Im Sinne von, dass er halt ein bisschen Acceleration, also so schnell, ich nenne es jetzt mal Beschleunigung. Beschleunigung ist vielleicht ein bisschen ein schlechtes Wort, aber halt sein Gerdorf, wie er aus einem Stand loskommt, ist halt mit Abstand unser schnellster Defense-Liner und gerade gegen so große Tackles wie einen, wie hieß unser ehemaliger Tackle, der jetzt bei den Raiders spielt, oh Gott, Trent Brown, genau. Oder halt auch gegen Tackles wie von den Ravens, der jetzt auf linker Tackle gehen will und woanders getradet werden will. Also gegen gerade solche Spielertypen, die halt gegen so 0815-Ends immer gut aussehen, ist halt Default gerade wirklich tödlich. Und dann auch diese Kombination aus, dass du verschiedene Pass-Rush-Typen hast, wie wir auch verschiedene Cornerback-Typen haben, ist halt immer so ein bisschen ein Nightmare, also so ein bisschen so ein Albtraum für Offense- bzw. Defense-Koordinatoren, weil sie halt dann nicht wissen, wie bereite ich mich jetzt drauf vor und wie kann ich jetzt mein Scheme drauf einstellen. Weil wenn sie es drauf einstellen, dann ändert Robert Saleh oder jetzt DeMeco Ryans ein bisschen was ab und schon sieht es wieder alles anders aus. Und deswegen hoffe ich, dass die vor uns erhalten bleibt, genauso wie Jason Verrett. Aber Man steckt halt leider nie drin, wie man bei Default sieht. Ja. Das war jetzt Minute und 10 Sekunden. Also
das war völlig im Rahmen, lieber Moritz. Das ist überhaupt gar kein Problem. Tja, und die letzte Person, die übrig geblieben ist, hat auch 2 Team Awards gewonnen. Vielleicht erratet ihr es, Defensive Player of the Year und unser Most Valuable Player, unser MVP. Fred Warner, seine beste Saison bisher, All-Pro-Benennung am Ende bei rumgekommen ins All-Pro-Team gekommen. Er hat, auch wenn es die German Seahawkers jetzt wahrscheinlich nicht so gern holen, in dieser Saison Bobby Wagner halt nicht nur meiner Meinung nach überholt, sondern das sieht auch unter anderem dieses kleine, aber feine Portal PFF so. Und gerade in Sachen Coverage natürlich ein absolutes Biest geworden. Und ich bin da sehr froh, dass wir ihn haben. Wir haben oft über ihn gesprochen. Also ohne ihn wäre die ganze Saison, glaube ich, sehr arm an Highlights gewesen und an auch Gesprächsstoff für unseren Podcast. Und er hält die Defense zusammen. Und ich denke, das war auch so ein bisschen der ausschlaggebende Grund, warum jetzt nur Brandon Ayuk und Robbie Gould halt so eine Team Awards aus der Offense gewonnen haben und sonst alle anderen Awards halt in der Defense gelandet sind.
Ja, der Quarterback der Defense, sagt man so schön. Ne? Also Fred Warner ist für mich ja, der wichtigste Spieler, den wir im Moment haben. Viele sagen, ja, gerade jetzt mit Diskussionen, als es losging, ja, wen kann man für Watson zum Beispiel, wenn man für Watson traden würde, wen würde man abgeben? Da gab es Diskussionen, ja, gibt man Bosa ab oder gibt man Warner ab? Also für mich ist der Warner doch für mich persönlich die wichtige Person. Also wenn man nur diese letzte Saison sieht, er hatte 2 Interceptions, 125 Combine-Tackles, 79 Solo-Tackles, 7 Quarterback-Hits, 5 Tackles for Lost, 1 Sack. Also und wenn man gesehen hat, wo er auch auf dem Feld überall war und wie er das Ganze schon immer antizipiert hat, das ist schon stark. Und wie du gerade auch schon sagtest oder wie auch die einigen Statistiken sagen, für mich auch der beste Linebacker im Moment in der NFL.
Ja, Fred Warner ist halt ein ganz spezieller Linebacker und ich kann mich da Thorsten nur anschließen. Fred Warner, er hat halt die ganzen Adjustments drin, also er verändert die ganze Defense beziehungsweise während dem Snap, nachdem Roberts halt den Play Call reingegeben hat. Das heißt, er passt an und sagt so seinem Linebacker daneben oder zu D-Line, hey, mach das so und so, mach das so und so. Und das ist halt für mich auch so das Zeichen, weil das macht er ja seit seinem ersten Spiel, was er gestartet ist, damals als Third-Round-Pick in 2018 war es, glaube ich, genau, gegen die Vikings. Und er macht es halt perfekt. Er ist halt nicht unbedingt der athletischste Linebacker, obwohl er schon sehr athletisch ist. Also er hat jetzt keinen Speed, also keine Geschwindigkeit von Devin Wright oder von Devin Bush. Er ist nicht der stärkste und der physischste Linebacker, wie jetzt zum Beispiel ein Bobby Wagner ist oder wie es ein Ray Lewis war oder auch ein Patrick Willis war. Sondern er ist so irgendwie so eine Mischung aus beiden. Und ich hatte früher auch, wie wir es in der Gruppe schon besprochen haben, so in seinem ersten und auch teilweise noch im zweiten Jahr die Anfänge, so die Angst, dass dadurch das halt eben relativ leicht ist, im College ja auch eine Mischung aus Weakside-Linebacker und Slot-Cornerback gespielt hat. Also so die Befürchtung, dass er so ein bisschen gegen den Run oft mal den kürzeren zieht, weil er dann so ein Guard schon mal mit 40, 50 Kilo mehr kommt, wie so ein Rhinoceros, und ihn mal so ein bisschen abräumt. Aber das macht halt Warner alles durch Technik weg. Ich meine, wenn man mal seine Spiele anschaut, er ist immer im Gap, er spielt immer aggressiv, aber er macht smarte Plays. Das heißt, er geht hin, er nimmt seine Arme, macht einen Wrap-Up-Tackle, also hängt sich wirklich dran und greift sich fest und lässt nicht los und schießt nicht wie zum Beispiel ein Quan Alexander einfach mal drauf in beste Hoffnung. Und er ist halt auch im Coverage einfach vielleicht sogar unser bester Coverage-Spieler als Linebacker, würde ich mal fast behaupten. Er ist halt einfach überall auf dem Feld. Man hat schon gesehen, dass er gegen Slot-Receiver gespielt hat, die Man-to-Man gecovert hat. Man hat es gesehen, wie im Super Bowl oder auch diese Saison, wie er 2 Picks sich geholt hat, weil er einfach den Quarterback gelesen hat, wie ein junger Gott, würde ich mal so sagen. Er ist halt, also, das führt halt für mich zur Annahme, dass er wirklich der beste Middle-Linebacker der NFL ist und jetzt mit 23, 24 Jahren sich definitiv einen dicken, dicken Payday verdient hat. Und aber auch halt unser wichtigster Spieler ist. Das heißt, er ist für mich untradable. So, Nick Bosa können wir drüber reden, weil Nick Bosa ist klar, auf keinen Fall will ich ihn eigentlich traden, aber man kann ihn halt irgendwie ersetzen durch einen Pass Rush oder auch durch ein Play Design, dass man ein bisschen mehr blitzt oder. Es ist irgendwie möglich, aber gerade dieses Play Calling bei Fred Warner rauszuholen, das irgendwie zu ersetzen, obwohl es der Chris Tate auch halbwegs gut kann, zumindest für die DBs, ist halt leider nicht gegeben und halt eigentlich fast unmöglich zu finden, vor allen Dingen in dem Alter.
Ja, genau. Es soll nicht heißen, dass wir jetzt hier Bosa traden wollen oder sowas.
Ja, genau.
Nur jetzt, weil ja die beiden Namen, keine Ahnung, in den Gerüchteküchen der Welt genannt worden sind, würde ich eher sagen, für mich persönlich, wenn es so käme, würde man eher auf Bosa verzichten können, was ich natürlich auch auf keinen Fall möchte, aber als auf Warner. Das ist, hast du ja gerade gut erklärt und so sieht es auch aus.
Ja, das waren die Team Awards des Niner Empire Germany für die Saison 2020. Ich denke, auch mit einem absolut verdienten und völlig unstrittigen MVP mit Fred Warner. Und ihr habt es gerade schon ein bisschen das Thema angeschnitten. Das war ja auch in den letzten 3 Wochen seit dem Super Bowl ja wirklich ein ganz, ganz wilder Ritt in Sachen Gerüchteküche. Wurde in der letzten Folge auch schon teilweise drauf eingegangen. Also, ne, mit Carson Wentz, mit Stafford, mit Watson, Goff war mal im Gespräch, Darnold natürlich auch immer irgendwie, damit die Jets sich ein paar Picks sichern können. Also da bin ich echt froh, dass es jetzt in der letzten Woche ein bisschen ruhiger um dieses Thema geworden ist, dass es nicht mehr täglich irgendeine abstruse, zusammengefärchte Story quasi über irgendjemanden gab, der in seiner Kindheit mal ein 49ers-Trikot auf irgendeinem Bild anhatte sozusagen. Natürlich war es ein bisschen enttäuschend, auch für viele hier in dem Podcast-Team von uns, dass es dann mit Stafford vielleicht nicht geklappt hat. Da zusammengefasst war es ja dann einfach so, dass die 49ers überhaupt gar kein richtiges Angebot abgegeben haben, zumindest kein offizielles. Aber man kann sich, denke ich mal, schon sicher sein, dass das Front Office mindestens einmal in Detroit auch angerufen hat und nach dem Marktwert halt gefragt hat. Und das halt nicht in der Konsequenz, wie das Front Office halt auch oder wie Teile der Fanszene der 49ers das gesehen haben. Und er ist jetzt bei den LA Rams gelandet, natürlich vorbehaltlich des Medizinchecks für Jared Goff in Detroit, weil er ja in dem Trade mit involviert ist. Und ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass es jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist. Lieber Thorsten.
Ja, Stafford hätte ich natürlich auch sehr gerne bei uns gesehen, aber er musste ja nicht unbedingt bei uns in die Division kommen, finde ich. Also das finde ich ein bisschen blöd jetzt, dass wir den noch
mit
als Gegner... Bosa
gefällt dieser Track, kurz an der Stelle.
Ja, das kann auch sein. Wir könnten ja nochmal ein neues Gerücht in die Welt setzen. So, ich habe das heute nur mal verpasst. Dabei will ich gar nicht viel sagen, sondern nur einen Gruß an die German Seahawkers schicken. Die haben ja auch ein bisschen Probleme, glaube ich. Gerüchteküche, sage ich nur, und Wilson. Aber das ist ja Wahnsinn, was gerade mit dem Quarterback, gerade Gerüchte. Ich glaube, jeder Quarterback wurde bei den 49ers genannt, aber ich glaube auch bei jedem anderen Team, ne? Dann angeblich soll Garoppolo schon Anfragen bekommen haben oder die 49ers über Garoppolo. Und das wird sich auch wenn es jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist, ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns. Und am Ende starten wir nächstes Jahr mit Garoppolo, kann ich euch jetzt schon sagen.
Das hat John Lynch übrigens jetzt gerade gestern auch wieder nochmal absolut untermalt, dass er glaubt oder denkt oder fest davon ausgeht zumindest, dass Jimmy Garoppolo unser QB1 sein wird. Aber so wie es andere 49ers-Portale dann gleich berichtet haben, er hat 3 Tage vor Joe Staleys Retirement genau das Gleiche gesagt, dass Joe, also nicht, dass er Quarterback Nummer 1 wird, aber dass er auch weiterhin für die 49ers spielen wird. Also da ist natürlich auch immer viel PR mit dabei. Aber das Thema hatten wir ja schon oft und die 49ers haben ja auch kein Hehl draus gemacht, dass sie bei Jimmy Garoppolo bleiben werden. Was wir ja im Grunde genommen, wenn er fit ist, auch wo wir auch alle mitgehen. Es wird halt wirklich nur zu einem Trade kommen, um es nochmal abschließend zusammenzufassen, wenn Deshaun Watson wirklich zur Verfügung steht und wenn ein Angebot auf dem Tisch liegt für die Texans, wo die 49ers auch absolut mitgehen können und was sie auch mitbieten wollen. Dann wird es einen Trade geben. Bei einem anderen QB sind wir jetzt meiner Meinung nach auch völlig raus, was jetzt zumindest die Free Agency oder irgendwelche Trades innerhalb der NFL betrifft. Der Draft wird dann natürlich nochmal eine andere Geschichte sein.
Genau, ich würde definitiv mit euch mitgehen. Ja, mein Mikrofon ist nicht gemutet, perfekt. und zwar, also vielleicht 3 QBs sehe ich theoretisch allein vom von ihr, von ihnen selber jetzt her, also von deren Spielstil her und auch im Level, wie sie spielen, auf welchem Level sie spielen, realistisch finden könnte, wäre die Sean Watson. Sam Darnold eventuell noch, weil Sam Darnold halt wirklich meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler Experten nach sehr, sehr viel Talent hat, das nur in New York verschwendet worden ist und so auch vielleicht für einen ganz okayen Preis zu haben sein könnte. Plus, er hat nur ein Cap-Hit von 10 Millionen. Nach dem Cut von Garoppolo sparen wir uns knapp 25 Millionen. Das heißt, wir hatten 15 Millionen mehr Cap-Hit zur Verfügung. Und. Es ist natürlich immer, gerade bei Darnold so auf eine lange Sicht, wir müssen ein bisschen pokern und hoffen, dass er halt dann doch im Endeffekt nicht schlechter ist als Garoppolo, was ich aber nicht glauben würde. Die Frage ist halt nur, zumindest auf lange Sicht, die Frage ist halt nur, wie es jetzt genau in dieser Saison aussehen würde, weil Garoppolo kennt das Scheme seit 4 Jahren und auch generell mit allen anderen QBs, für die wir traden würden, vor allem, desto später es wird. Garoppolo kennt das Scheme seit 4 Jahren jetzt, hat es wirklich verinnerlicht und wird auch immer besser, während ein anderer QB das halt noch nicht kennt und halt so ein bisschen blindlings spielen müsste, wie Garoppolo in seiner ersten Saison hier bei uns, als er dann übernommen hat. Und gerade da würde ich dann halt mit dem Sam Darnold schon sehen, das könnte diese Saison zum Beispiel jetzt 2021 schwierig werden. Danach zwar deutlich besser, wird aber auch ein Payday dann erwarten, also ein Gehalt, je nachdem wie er halt spielt. Aber ob es jetzt, weil wir eigentlich auch in einem Win-Now-Modus sind, also dass wir jetzt gewinnen wollen, ist es halt die Frage, ob es das wert ist oder ob das ein schlauer Trade wäre. Dann der nächste QB, der eventuell allein vom Spielstil her, den ich gerne sehen würde, wäre Russell Wilson. Aber da muss man dazu gesagt sein, dass halt komplett ausgeschlossen, dass er zu uns bei uns spielen wird. Was selbst wenn er getradet werden sollte von Seahawks, werden die Seahawks einen Teufel tun, das innerhalb der eigenen Division zu machen.
Ja, und also ich würde mich an der Stelle jetzt eigentlich schon festlegen, weil ich mir in den letzten 2 Wochen da doch ein paar mehr Gedanken nochmal drüber gemacht habe. Ich denke, wir werden bei Jimmy Garoppolo bleiben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vorstellung der Texans, wenn es dann wirklich zu einem Trade kommen sollte, also ist ja allen bekannt, dass Deshaun Watson weg möchte. Es ist aber auch bekannt, dass die Texans das gar nicht so um jeden Preis überhaupt wollen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass der Preis dann wahrscheinlich zu hoch sein wird. Zumindest zu hoch für John Lynch und Kyle Shanahan.
Ja, genau. Also in meinen Augen gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Die eine ist, sie gehen wirklich all in und gehen für Watson, wenn die überhaupt ihn abgeben wollen. Und die andere ist für mich Garoppolo. Also wir gehen mit Garoppolo und es bleibt auch bei Garoppolo. Aus Gründen, wie Moritz auch gerade schon gesagt hat, er kennt das Scheme, er ist 4 Jahre jetzt dabei. Er ist ja auch kein schlechter Quarterback. Bei mir ist immer nur die Befürchtung, weil er oft ja jetzt verletzt war. Ne? Von den 4 Jahren hat er ja eigentlich nur eine komplette Saison gespielt. Und das ist so das größere Problem. Dass er funktioniert, dass er ein sehr guter Game Manager ist, dass er im Super Bowl war, das hat er alles bewiesen, das funktioniert. Und daher glaube ich, und das würde ich auch, bin ich bei dir, würde ich mich jetzt auch festlegen, entweder Garoppolo oder wirklich, sie sind sich so dass sicher, dass sie da all in gehen und für Watson da diesen Trade machen würden. Alles andere macht für mich wenig Sinn und sehe ich jetzt auch keinen, der jetzt da uns dieses Upgrade, dieses große Upgrade geben könnte, der uns jetzt hilft, so wie Moritz sagte, wir sind im Win-Now-Modus, dass wir jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr da jetzt den Erfolg mit haben. Und das sehe ich im Moment nur bei Watson. Und bei, klar, gibt es noch 1-2 andere, aber die werden ja nicht getradet oder die stehen ja nicht zur Debatte. Von daher bin ich da bei dir und sage, würde ich mich festlegen, Garoppolo.
Wenn wir dann weiter Richtung Draft gehen, werden wir sicherlich auch nochmal eine Sonderfolge zum NFL-Draft 2021 machen. Aber ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, und da sind ja Kyle Shanahan und John Lynch ja auch die absoluten Experten drin, wirklich überhaupt nicht zuzulassen, in ihre Gedanken irgendwie auch nur ansatzweise ranzugucken, was sie im Draft vorhaben. Also da erwischen wir uns selbst ja auch immer wieder. Und ich kann mir aber schon vorstellen, dass sie mit Sicherheit jemanden dieser Top 3 oder Top 4 QBs, die jetzt im Draft vorhanden sind, vielleicht auch unter den Top 5, jemand dabei ist, der Kyle Shanahan sehr gefällt. Und wenn der dann an 12. Stelle noch zu haben ist, ist das ja auch immer noch eine Option, die dann dazukommen könnte. Und da müssen wir aber abwarten und bleibt Spekulation. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie es bis zum Saisonstart, was da alles passiert, was jetzt auch in der Free Agency passiert. Und über den Draft reden wir ja dann sicherlich nochmal ein anderes. Moritz, hattest du noch was zu dem Thema?
Schwieriges Thema. Wir haben, glaube ich, in dem Podcast, ich bin mir sicher, glaube ich, die 2 oder 3 Episoden schon mal kurz drüber gesprochen. Werden vor dem Draft auch definitiv noch mit ein paar Cold-Shop-Experten drüber sprechen, beziehungsweise Draft-Experten. Auch wahrscheinlich in der Sonderfolge für QB alleine, also die QB-Position alleine. Aber einen ganz kurzen Überblick. Wenn wir einen QB draften, würde es meiner Meinung nach Sinn ergeben, entweder also einen der Top 3 zu draften oder zu draften, also Trevor Lawrence, okay. Ja. Ich glaube, Trevor Lawrence wird an 1 zu den Jacks gehen, der ist raus. Also sagen wir mal Justin Fields oder auch Zach Wilson, hab gerade den Namen leider vergessen. Ist halt die Frage, kommen wir an die ran? Es ist jetzt die Frage, was machen verschiedene Teams? Machen jetzt die Jets, treffen die Jets jetzt einen Quarterback? Also zum Beispiel in Zach Wilson, oder lassen sie es sein und gehen doch nochmal auf Tackle oder was weiß ich, was sie machen, traden zurück. Was machen dann die Dolphins, die sind auch noch vor uns dran, die Falcons sind vor uns dran und auch andere Teams können leicht vor uns traden, die halt eigentlich auch einen QB brauchen, das wird nicht unbedingt viel Kapital benötigen. Es ist halt wirklich eine schwierige Frage. Also wir müssen halt auch für, um eine Top 3 QB zu bekommen, mindestens bei diesjährigen First-Round-Pick und noch einen weiteren First-Round-Pick und wahrscheinlich noch einen Mid-Round-Pick abgeben, um halt die Chance zu haben. So ein bisschen die Frage. Es gäbe halt dann noch die Möglichkeit, um es kurz anzureißen, dass wir ja, so einen der QBs treffen, die danach kommen, wovon ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt der größte Fan wäre, weil ich so, okay, ein Trey Lance könnte ich mir noch vorstellen, wenn er irgendwie ein Jahr lang sitzt hinter Jimmy Garoppolo, der halt dann auch nochmal Dynamik ins Spiel reinbringt. Okay, hätte ich auch irgendwie Bock drauf als Spielstil her, also würde Spaß machen bestimmt zu sehen. So ein Mac Jones finde ich jetzt, ist zwar laut Devontae Smith, wie wir jetzt auch letzte Woche gehört haben, ein besserer QB als Tua Tagovailoa. Aber ist halt für mich so ein bisschen so Philip Rivers, nur halt noch nicht bewiesen. Mit einem relativ schwachen Arm, dafür halt akkurat, aber scheinbar auch ein guter Leader. Es ist schwierig. Ich will halt eigentlich, ich hätte gerne jetzt mal einen Elite QB, den ich gerne bei uns sehen würde, weil ich einfach glaube, dass dann wir die Chance auch hätten, 15 Jahre lang am Stück erfolgreich zu sein und immer wieder eine Chance auf die Playoffs bzw. respektive den Super Bowl zu haben. Ja, also damit wäre ich einfach nicht warm. Wir werden halt, wie gesagt, jetzt nochmal in Folge sprechen. Thorsten hat jetzt auch noch was dazu zu sagen.
Ja, ich wollte dir nur eigentlich das bestätigen, wie du sagst. Du hast die 3, ich sag mal, die Top-Quarterback, die dieses Jahr im Draft wohl gehen werden. Und alles, was dann kommt, würde uns ja jetzt, wie gesagt, über den Now-Modus gar nicht helfen. Also,
das ja gut. Und selbst bei den Top 3 QBs ist es halt eine Frage, eben. Weil es halt immer ein Rookie, die haben noch die ganzen Spielstile der NFL, die Geschwindigkeit nicht drin, die Reads nicht drin. Ja. Klar, so ein Zach Wilson, sagt man, hat in einem relativ ähnlichen Scheme gespielt bei BYU, also wie bei Kyle Shannon, also wie Kyle Shannon auch in der NFL spielt. Aber er ist halt dann im Endeffekt dann doch nochmal so ein paar Level drunter.
Ja.
Und das müsste halt dann auch erstmal, also bei den Rookie QBs ist es halt generell so, ich sage, die ersten 2 Jahre sind sie ja meistens immer so ein bisschen schlechter und entwickeln sich dann im Jahr 3, zeigen sie dann wirklich, was sie sind. Haben wir bei dem Josh Allen gesehen, bei dem Baker Mayfield, der jetzt dann doch aufgeht, aber auch bei vielen anderen QBs. Klar, okay, jetzt ein Patrick Mahomes ist mal ein Ausnahmefall, aber der hat auch ein Jahr gesessen. Oder du hast halt so einen Peyton Manning oder Andrew Luck, die dann gleich abliefern. Aber ist halt alles nicht garantiert. Es könnte halt auch sein, dass jetzt ein Mitch Trubisky draus wird aus Zach Wilson oder Justin Fields und wir dann halt nochmal 2 Jahre rumdubbeln und gucken, ist das möglich oder ist das nicht. Und ja, also ich sehe, also wenn ich ganz kurz noch sagen darf, ich sehe halt da, deswegen ist es eher für mich jetzt wirklich nicht die Option, einen QB zu draften, außer man lässt ihn halt wirklich, man draftet später ein und lässt ihn sitzen, oder Kyle Shanahan und Sean Lynch haben wirklich Bock auf einen Top 3 QB, die haben da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Ahnung als ich, aber ich würde es jetzt für relativ unrealistisch halten.
Ja, bin ich völlig bei dir, und wenn man mal sieht, ja, welche Quarterbacks in der ersten Runde so spielen, ist ja auch nicht gerade eine Garantie immer. Ne? Deswegen, ich bin da völlig bei dir. Wenn wir wirklich ein Upgrade machen, dann sollten wir wirklich wie ein Deshaun Watson, der locker dir 10-12 Jahre da ein Franchise-Quarterback ist, der es bewiesen hat, dass es kann, spielen lassen. Aber ich bin da auch beim Draft auf Quarterback zu gehen, ist für mich, macht für mich keinen Sinn. Dieses Jahr auf jeden Fall.
Ja, aber ich glaube trotzdem, da wird Kyle Shanahan schon wieder irgendwas aushacken und im Kopf haben und jemanden so gespottet haben, den er in sein Scheme perfekt einbauen kann. Also das ist nur so eine Vorahnung von mir. Vielleicht auch jemand, den wir jetzt gar nicht so krass auf dem Schirm haben, aber schon eher jemand, der in der zweiten Reihe als QB mit dabei ist. Aber mein Gedankengang ging auch eher in die Richtung, was ihr gesagt hattet, dass er dann noch ein Jahr mindestens hinter Jimmy Garoppolo spielt, um auch in das Scheme sich reinzufitten, wie du das vorhin gesagt hast, Moritz. Also es war jetzt nicht dahingehend, dass Jimmy gecuttet wird und wir dann mit einem späten oder mit einem QB an 12 oder so in die neue Saison starten. So war es nicht gemeint.
So wie ich unser Glück kenne bei diesen Forscher auf dem Draft, dann kommt es wahrscheinlich eh komplett das Gegenteil von dem, was wir behauptet haben, siehe letztes Jahr oder das Jahr davor oder das Jahr davor.
Und alle sitzen wieder total enttäuscht und sind am Schimpfen, ja, wie die Weltmeister. Was machen die denn für eine
das
Scheiße?
Das ist doch aber auch das Schöne, oder?
Ja.
Da kann man so richtig den inneren Eimer in uns rauslassen.
Ja. Den habe ich nicht.
Wieso haben die denn jetzt Wagner getradet?
Ja. Ja, Leute, und dann ist letzte Woche noch was bekannt geworden bezüglich des Salary Caps. Der war ja in der Saison 2020 bei 198 Millionen Dollar und 200.000. Jetzt haben wir einige ExpertInnen schon wirklich darüber gesprochen, dass der ganz schön nach unten gehen könnte durch die Pandemie, fehlende Zuschauereinnahmen, ganz viele andere Einnahmen, die weggefallen sind. In dem Konstrukt NFL spielt das ja doch eine durchaus größere Rolle. Und jetzt haben sich zumindest die NFL und die NFLPA, also die Players Association, darauf geeinigt, dass es mindestens 180 Millionen Dollar sein werden an Salary Cap. Der genaue Wert wird jetzt in den kommenden 2 Wochen noch bekannt gegeben. Also offizieller Saisonstart oder Ligabeginn ist ja immer Mitte März. Dieses Jahr ist es am 17. März, dass dann quasi die neue Saison offiziell beginnt. Also natürlich nicht mit den Spielen. Und da ist noch die Info mit rübergekommen, Thorsten hatte es vorhin im Vorgespräch erwähnt, die 49ers werden rund 2 Millionen Dollar aus dieser Saison mit in die neue Saison in den Salary Cap mitnehmen. Also, wenn die NFL sich entscheidet, 180 Millionen Salary Cap zu nehmen, dann hätten die 49ers 182 Millionen Salary Cap zur Verfügung. Und so als kleiner Benchmark, die Browns sind bei 30 Millionen Dollar Salary Cap Übertrag aus diesem Jahr ins nächste und die am wenigsten hätten jetzt zum Beispiel die Baltimore Ravens mit nur knapp 580.000 Dollar. Das wird übertragen, was man quasi nicht verwendet und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, warum jetzt einige Teams mit ein paar Verträgen auch noch ein bisschen hadern und warten, weil sie natürlich wissen wollen, wie viel Salary Cap haben wir zur Verfügung, was dürfen wir ausgeben und was dürfen wir nicht ausgeben. Und das ist bei den 49ers vor allen Dingen bei der Personalie jetzt auch wie bei Kyle Juszczyk der Fall, weil wenn man 185 oder 190 Millionen Dollar Salary Cap hat, dann signed man den mal einfacher, als wenn es jetzt bei den 180 Millionen Dollar bleibt und vielleicht noch einen anderen Need hat. Und da gilt es jetzt abzuwarten, was da passiert. Und da würde mich nochmal eure Meinung interessieren. Was denkt ihr, wo die Reise hingeht? Sind diese 180 jetzt mehr oder minder gesetzt oder werden da vielleicht wenigstens noch 5 oder 10 Millionen Dollar draufkommen?
Ja, also es wird ja immer, was vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen ist, der Salary Cap wird ja immer bestimmt nach einem gewissen Prozentsatz des Umsatzes der NFL in dem Jahr. Ich glaube, es sind 43, irgendwas Prozent des Umsatzes der NFL geht dann halt in den Salary Cap über und wird dann aufgeteilt durch die 32 Teams. Deswegen ist es halt noch so ein bisschen, dauert es immer ein bisschen, das auszurechnen, wie viel war jetzt wirklich der Umsatz der NFL in der vergangenen Saison. Und dann wird es halt gegengerechnet. Ich persönlich glaube jetzt, dass er vielleicht noch mal ein paar Millionen hochgehen könnte, so 5, 6 Millionen, weil man jetzt halt gesehen hat, die Zahlen der NFL waren dann doch gar nicht mal so schlecht, bis halt auf das keine Fans im Stadion waren, beziehungsweise in manchen Stadien waren ja sogar Fans zugelassen teilweise, zumindest in begrenzter Anzahl. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass man 5, 6 Millionen dazukommt oder auch die NFL mal ein bisschen von ihren Statuten abweicht und sagt, wir haben noch ein paar liquide Mittel übrig, als Rückstellung aus den Jahren zuvor, gucken wir mal, dass wir diese Saison jetzt durch Corona mal ein bisschen diese Regelung ein bisschen mal umschreiben und vielleicht auch ein bisschen mehr als diese 43% zur Verfügung stellen, wenn es möglich ist. Ich weiß es nicht hundertprozentig, ob es geht. Was wir halt nur mit definitiv sagen können, ist, dass wir halt dieses diese Offseason vielleicht nicht unbedingt die größten Vertragssprünge sehen werden. Also jetzt generell bei allen Teams war halt einfach diese Ungewissheit mit dem Cap-Room da ist und man weiß ja auch nicht, wie es sich jetzt die nächsten Jahre entwickelt. Reicht es jetzt mit den Impfmöglichkeiten, die wir haben, vor allen Dingen auch in den USA, die dann nochmal ein bisschen besser sind als bei uns in Deutschland, dass dann die Steine vielleicht wieder zu 100% gefüllt werden können oder wie sieht's aus? Also geht es wieder in positive Richtung oder dümpelt es jetzt noch die nächste Saison genauso rum wie jetzt? Deswegen würde ich denken, dass es eher ein bisschen passiver zugeht mit den Verträgen. Außer jetzt bei absoluten Superstar-Spielern.
Ja, und wenn man sich nochmal anguckt, wie sich der Salary Cap in den letzten 20 Jahren auch entwickelt hat, ist das schon echt krass, ne? Also wir waren im Jahr 2000 und das ist jetzt 21 Jahre her. Da waren wir bei 62,2 Millionen Dollar Salary Cap. Es ging dann hoch bis 2009 quasi auf die 123 Millionen. Dann gab es ja 2010 die Saison, wo es kein Salary Cap gab. Und dann hat sich das jetzt auch in den letzten 10 Jahren von 2011 bis 2020 von 120 Millionen Dollar halt auf diese 198,2 Millionen Dollar entwickelt. Das ist schon echt eine krasse Nummer. Und das ist natürlich auch bei den Spielerverträgen hat sich das ausgemacht. Du hast es gerade auch schon erzählt, Moritz. Alleine was ein Peyton Manning in seinen besten Zeiten irgendwie verdient hat, das ist halt ein Witz dagegen, was jetzt ein Patrick Mahomes verdient oder was auch jetzt alleine ein Carson Wentz in seinem Vertrag, den er jetzt von den Eagles mitgenommen hat oder mitnimmt, was er dann quasi verdient. Das finde ich schon echt eine krasse Entwicklung und auch wie sich die NFL in dem Sinne auch weiterentwickelt hat in der Frage.
Ja, und nochmal darauf zurückgekommen. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass wohl jetzt 180 Millionen jetzt für 2021 sein sollen, aber wohl nicht mehr als 185 Millionen. Das soll wohl so immer noch im Raum stehen als oberste Grenze und zwischen 180 und 185 Millionen, da könnte sich noch was ändern. Also das sind ja so, wie Moritz gerade sagte, diese 5, 6 Millionen, die er sich noch vorstellen könnte. Vor allen Dingen, wir reden ja auch immer viel, was die 49ers, viele Free Agents dieses Jahr haben, welche Verträge gemacht werden müssen und das, ich habe mir das mal angeguckt, also wir sind da weit weg, dass wir da die einzigen sind, ne? Also wenn ich Seahawks, die haben glaube ich 31 Spieler, die da die Free Agent werden, die Chiefs haben 28 Spieler, also da sind alle von betroffen und das trifft halt eben alle Teams, dass dieses Jahr halt der Salary Cap halt nicht so enorm ist und da muss man, das wird sehr interessant werden. Diese Mega-Verträge, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, glaube ich nicht. Es wird auch dauern. Es gibt dann auch immer diese Regelungen, wann wird der Spieler, wenn ich den vor dem 1. Juni oder nach dem 1. Juni, das sind da wieder Vertragsgeschichten. Ich glaube, das wird sehr interessant werden, wie da Verträge konstruiert werden und wie da so alles passiert und welcher Starspieler wirklich plötzlich da steht und kein Team auf einmal mehr hat oder wie auch immer oder auf Geld verzichten muss. Es wird sehr interessant, glaube ich.
Und da haben wir ja immer noch einen der Besten, unseren Vertragsguru hier Mareffi am Start, der natürlich jetzt in der Offseason wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu tun hat, weil das ist wirklich knapp 20 Millionen Dollar weniger Cap oder Salary Cap gibt, das gab es ja noch nie und damit müssen die Teams natürlich dann auch ganz gut zurechtkommen. Ich finde trotzdem, im Gegensatz zu anderen Sportarten, Thorsten und ich verfolgen ja auch die Fußballligen etwas genauer, ist das schon aber eine richtig gute Sache, finde ich. Und dieses Konstrukt mit dem Salary Cap, dass alle Teams die gleiche Kohle zur Verfügung haben beziehungsweise nicht mehr ausgeben dürfen. Und natürlich auch mit dem Draft oder mit der Draft Order, die das Gleichgewicht in der Liga ein bisschen vorantreiben, finde ich immer noch echt eine der erstrebenswertesten Sachen und was auch die NFL oder generell den American Football von anderen Sportarten auch wirklich abhebt, finde ich. Und das finde ich immer noch sehr, sehr gut, muss ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Weil wenn man sich irgendwie in der Bundesliga in Deutschland alleine bestimmte Vereine anguckt, wie die sich in den letzten 10 oder 15 Jahren entwickelt haben, das ist halt was ganz anderes und das tut dem Sport halt dann nicht immer nur gut.
Vom System her ist das natürlich richtig gut, die amerikanische System. Es ist ja nicht nur beim Football so, ne? Das ist ja, ob es Basketball ist oder so, die haben ja auch dieses Draft-System. Das ist aber, das kannst du wirklich nur dort machen, ne? Das ist so 1:1 in Deutschland oder in Europa gar nicht umsetzbar. Das funktioniert ja gar nicht bei den Vereinen. Vor allen Dingen, wo willst du denn den Draft erholen? Nachwuchsspieler aus den
Dafür haben wir keine Universitäten die Teams, das ist mir klar. Mir ging es hauptsächlich um den Salary Cap.
Aber auch das wird nicht funktionieren, weil du hast ja hier mit diesen Sponsoren, jedes Team hat seinen eigenen Sponsor, das ist ja ein ganz anderes System. Das sind ja irgendwelche Scheichs, die da irgendwelche Gelder reinpumpen. Also da so ein System reinzubringen, das glaube ich, wird schwierig und kann ich mir nicht für Europa oder für Deutschland vorstellen.
Ich glaube, mit dieser Diskussion würden wir, glaube ich, auch den Rahmen dieses Podcasts jetzt sprengen.
Das würde ich auch sagen.
Das ist halt so ein bisschen der Vorteil der NFL, dass es halt eine National Football League ist, also es halt sich innerhalb von einem Land abspielt. Wenn es halt jetzt mal, ich habe von Fußball nicht so wirklich viel Ahnung, deswegen versuche ich da so ein bisschen rationaler drauf zu schauen. Ist halt dann für mich so die Sache, ja, du hast halt viele verschiedene Länder, wenn du jetzt alleine mal Europa anschaust oder Asien oder die USA oder Südamerika, wird es dann halt dann doch später eine einheitliche Regelung einzufinden, vor allen Dingen, weil du halt ja eigentlich auch so ein bisschen dasselbe Problem hättest wie in der NFL, wo so der Salary Cap an seine Grenzen kommt, weil du hast in einem Bundesstaat wie in Kalifornien hast du ja 40% Einkommensteuer, glaube ich, du jetzt abdrücken musst, und in Florida gibt es zum Beispiel gar keine Einkommensteuer. Das ist halt auch noch so ein bisschen das Konstrukt Salary Cap, wo halt seine Schwierigkeiten sind, und das wäre halt auch wieder das Problem, dass halt der Wert des Geldes, wenn man so nennen will, dass halt dann eben dementsprechend 120, 130 Millionen Euro, wenn man es jetzt verdienen würde, in Europa wesentlich weniger sind, als wert ist, als 120, 130 Millionen Euro irgendwo anders. Zum Beispiel jetzt in Südamerika. Also es ist ein ewig langes Thema, da könnten wir jetzt auch noch drüber diskutieren, aber ja.
Machen wir aber nicht. Ich bin
froh, dass wir es haben.
Ja, liebe Leute, wir sind jetzt bei 51 Minuten. Es ist doch ein bisschen was passiert in den letzten 3 Wochen. Die Offseason bleibt trotzdem spannend, gerade in Bezug auf den Ligastart jetzt Mitte März, was da bis dahin noch alles passieren wird. Wir sind auch vor allen Dingen gespannt, wie wird mit unseren Free Agents umgegangen, wer wird wieder gesigned, wer wird nicht gesigned, und vor allen Dingen, zu welchen Konditionen wird das passieren. Wir bleiben am Ball für euch. Wir versuchen natürlich auch in der Offseason weiter die Aufnahmen regelmäßig für euch zu produzieren. Das wird nicht mehr 2-mal pro Woche sein. Das werden wir mit Sicherheit jetzt auch an dieser Stelle sagen können. Aber wir probieren mindestens alle 1-2 Wochen eine Folge für euch aufzunehmen. Gerade wenn natürlich irgendwelche wichtigen Ereignisse oder Vertragsunterschriften auch vonstatten gegangen sind. Die kurze Frage an euch. Moritz Thorsten, habt ihr noch ein Thema, was euch auf dem Herzen liegt?
Nö, ich glaube, wir haben alles besprochen.
Ja, denke ich auch.
Die einzige Sache, vielleicht noch, wo wir mal aufmerksam machen können, ist, dass wir jetzt zurzeit auch hin und wieder mal auf Clubhouse, also beziehungsweise in der App Clubhouse, auch mal so Live-Talks haben, wo ihr euch interaktiv mit einbegeben könnt und Fragen stellen könnt oder wir auch eine angeregte Konversation zusammenführen mit euch. Wir haben jetzt schon 2-mal so einen Talk gehabt und es war wirklich sehr, sehr erfolgreich, eigentlich beide Male. Es ist sehr gut rumgekommen und auch angekommen bei euch. Wir würden vielleicht dann nochmal auf euch dahingehend zurückkommen, wenn die App für alle frei verfügbar ist, nicht nur für iOS und auf Einladung. Ich glaube, David, du warst auch beide Male dabei.
Ja, also mir hat das auch Spaß gemacht. Und wir müssen einfach mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. So eine App hat ja meistens immer mal einen Hype und dann nimmt er auch schnell wieder ab. Ja. Das werden wir gucken. Und ansonsten bleibt uns jetzt nur noch euch, egal wo ihr gerade seid, wo ihr diesen Podcast hört, wir können jetzt nicht die Standardfloskel bringen, ob ihr jetzt gerade im Fitnessstudio seid oder wo auch immer, weil die Fitnessstudios haben leider immer noch geschlossen. Aber wir hoffen, dass wir euch mit dieser knappen Stunde ein bisschen die Lockdown-Zeit versüßen konnten. Wir bleiben für euch am Ball und ich würde jetzt den Moritz verabschieden.
Danke, dass ich wieder dabei sein dürfte. Das ist auch für mich mal eine gelungene Abwechslung jetzt. Ich glaube, für euch wahrscheinlich auch, um wieder endlich ein bisschen über Football reden zu können, nach jetzt 2 Wochen Off-Season quasi. Wird jetzt noch eine spannende Zeit, lange Zeit vor allen Dingen. Und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Ja, und beim lieben Thorsten.
Ja, da schließe ich mich Moritz glatt mal an. Ja, wird Zeit, dass das irgendwann mal wieder losgeht, auch dass man mal wieder vor Ort mal dann, wenn dies soweit ist, GFL-Spiel oder was auch immer, suchen kann, mit anderen Leuten ein bisschen quatschen. In der Zwischenzeit, wie du schon sagtest, David, versüßen wir euch das Ganze mit dem Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich. Hat wiederum Spaß gemacht, wie immer. Ja, bis zum nächsten Mal und Go Niners.
Macht es gut, Leute.
Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter @49ersEmpireGER.